Herzlich willkommen zum Westlotto Spielstudio. In jeder Folge hören Sie hier eine Glücksspielpersönlichkeit. Wer das ist, wissen Sie zum Start der Folge genauso wenig wie unser Gastgeber Axel Weber. Aus einer Branchenliste wurde ein Gast ausgewählt. Bringen Sie in Erfahrung, wer das ist. Viel Spaß beim Hören. Und nun, los geht's.
Spielstudio, der Westlotto Glücksspiel-Podcast mit Axel Weber.
Und ich freue mich, Sie zur 34. Folge des Spielstudio, dem Podcast der Glücksspielbranche von Westlotto, begrüßen zu dürfen. Wie immer bin ich auf der einen Seite des Mikrofons. Mein Name ist Axel Weber von Westlotto. Unsere treuen Hörer wissen das. Und einmal im Monat treffe ich eine spannende Persönlichkeit aus der Welt rund um das Glücksspiel. Wer mein Gast ist, Sie haben es gerade gehört, es ist ein Blind Date. Ich weiß es vorher nicht. Ich habe nur gerade von der Regie gehört. Das wird heute spannend. Bühne frei für unseren heutigen Gast.
Julian Michels. Unser heutiger Gast ist Bildungsaktivist mit einer klaren Vision für die Schule von morgen. Julian Michels leitet das Präventionsprojekt Gameshift NRW, das Kinder und Jugendliche dazu befähigt, mediensicher, reflektiert und kompetent zu nutzen. Vor allem Games und Social Media stehen im Fokus seiner Arbeit. Denn unkontrollierter Medienkonsum kann weitreichende Folgen haben. Die Botschaft ist, Medienkompetenz ist kein Nice-to-have, sie ist Grundvoraussetzung für ein gesundes Aufwachsen in einer digitalen Welt. Willkommen im Westlotto-Spielstudio, Julian Michels vom Projekt Gameshift NRW.
Wunderbar, ein Gast, auf den ich mich sehr freue. Hallo Julian.
Ja, hallo, schön hier zu sein. Der Jingle geht ja sehr ins Ohr, muss man sagen.
Ja, das soll auch so sein. Ein bisschen retro, aber natürlich soll man sich auch immer wieder darauf gut einstellen können. Lieber Julian, du bist gerade vorgestellt worden als Mensch, der im Prinzip aus der Bildung kommen, für die Bildung lebt. Erzähl doch mal ein bisschen was von dir.
Ja, also Bildungsaktivist ist natürlich ein großes Wort an der Stelle, aber ich bin ursprünglich, habe ich mal angefangen, Lehramt zu studieren und habe angefangen mit Englisch und Biologie und habe dann aber während des Studiums gemerkt, ich würde gerne noch irgendwie anders aktiv sein. Und am Ende bin ich dann über Umwege in den sozialen Bereich gekommen, habe dann erst an der Hauptschule gearbeitet, lange Zeit als Lernbegleitung und habe dort wahnsinnig spannende Erfahrungen gemacht, was das Leben der Jugendlichen dort betrifft. Und bin dann aber weitergegangen zu der Pacemaking-Initiative, wo es dann verstärkt um Digitalisierung geht. Und ja, Digitalisierung während Corona war auf jeden Fall ein Abenteuer, kann ich sagen. Und ja, ich freue mich sehr, seit dem letzten Jahr dann das Thema Gaming und vor allem auch Medienprävention begleiten zu dürfen und leiten zu dürfen. Und das ist gerade so etwas, was so mein Hauptfokus ist.
Da kommen wir gleich noch ein bisschen drauf. Aber erst möchte ich nochmal auch unseren Zuhörern sagen, nicht, dass sie jetzt denken, boah, Lehrer, wie langweilig. Ne? Du hast gesagt, Medienkompetenz ist kein nice to have. Nun ist Bildung ja generell kein nice to have. Also jetzt hast du mit viel Engagement gerade erläutert, okay, ich komme aus der Bildung und such mir dann einen Teilbereich aus. Warum ist dieser Teilbereich Medienkompetenz für dich so wichtig?
Wir haben, sag ich mal, so ein ganz klassisches Bild von Bildung, das noch in Schule existiert. Wir können uns ja alle an unsere eigene Schulzeit erinnern, wie wir so durch die Fächer gegangen sind. Und ich bin ein Kind der 90er und 0er Jahre. Da war Medienkompetenz, dass irgendwann der Fernseher reingerollt worden ist und alle haben sich gefreut, dass ein Film geschaut wird. Es hat sich in den letzten Jahren rasant geändert. Wir haben alle den Aufstieg von Smartphones mitbekommen und das hat natürlich super viele Vorteile. Gleichzeitig hat unser Bildungssystem dieses Tempo nicht mitgehalten und war so ziemlich Schockstarre, wie man damit umgeht. Und das sehen wir halt immer noch, ob es dann die Ausstattung ist, um die es geht, oder aber noch viel primärer die Frage, wie geht man damit um? Und wenn wir heutzutage auf einige gesellschaftliche Probleme schauen, dann merken wir, sehr viel findet im digitalen Raum statt. An sehr vielen Ecken merkt man gerade, es braucht Bildung und Kompetenzen. Beispiel Fake News erkennen, das ist ja gerade ganz wichtig, wo wir seit letztem Jahr auch das KI-Thema so stark haben. Und das sind alles Dinge, die in Schule gerade nicht so wirklich stattfinden, nicht in dem Maße, wie wir das brauchen eigentlich. Und Deswegen ist erstmal das Thema, wie geht richtig mit Medien um, super zentral. Und da müssen wir auch das Bildungssystem unterstützen, neue Impulse zu setzen, dass es nicht einfach nur ignoriert wird. Oder manche, es gibt auch Menschen, die sagen, analog ist das einzig Wahre oder Lesen, Schreiben, Rechnen. Das stimmt ja auch. Es ist Grundlagen müssen da sein. Gleichzeitig habe ich echt Bauchschmerzen, dass wir Kinder relativ früh in eine digitale Welt entlassen und sie nicht begleiten und die dann in irgendwelchen Chaträumen landen oder schon sehr früh mit Gewalt oder anderen Problemen konfrontiert sind. Und das ist wirklich ein ganz zentrales Thema, das uns bewegt.
Boah, Julian, du schießt hier ein Feuerwerk ab, da komme ich bei den ganz vielen Begriffen erstmal gar nicht mit. Aber wir haben Zeit, wir können das wunderbar abschichten. Du hast gesagt, Schule schafft das nicht mehr. Ist es, weil die Bildungsmenge, die es heute gibt, aufgrund der Digitalisierung so groß geworden ist, dass die Schule da nicht hinterherkommt? Oder ist die Schule gar kein Raum für Bildung im Medienbereich?
Letzteres auf keinen Fall. Es soll auf jeden Fall die ideale Schule, nimmt das auch auf. Die Herausforderung ist einfach, dass wir auch Menschen im System haben, Lehrkräfte, die auch sich selbst überfordert fühlen mit der Frage, was ist denn gerade Trend? Welche Challenges finden in den Klassenräumen statt? Und gleichzeitig gibt es auch irgendwie diese Verantwortungsfrage, ist das nicht etwas, was eigentlich Eltern primär machen sollen, dass gerade Medienerziehung ins Elternhaus gelegt wird, was ja auch gar nicht verkehrt ist, dass man auch als Eltern diese Verantwortung annimmt. Und gleichzeitig ist das kein Sicherheitsnetz. Wir können nicht davon ausgehen, dass alle Eltern, die genauso überfordert sind, dem nachkommen. Und wir müssen ja dafür sorgen, dass alle eine gute Bildung bekommen und auch dementsprechend alle eine gute Medienerziehung. Also es ist wirklich ganz schwierig zu entscheiden, wo da die Verantwortung primär liegen soll. Aber es geht ja eigentlich darum, dass die Schule sich diese Herausforderung annimmt. Vor allem, weil das ja die Lebenswelt ist. Wenn wir heutzutage durch die Straßen bewegen, alles ist digital, von dem Ticket oder ähnliches, und dann da zu ignorieren, damit auch sinnvoll umzugehen, das ist einfach fahrlässig.
Jetzt kann man sich ja fragen, warum lade ich mir heute einen Menschen ein, der Bildungsprojekte macht, betreut, erfunden hat, zum Thema Medienkompetenz. Ich will das zwischendrin einmal ganz schnell aufklären, das ist relativ simpel. Du bist der Leiter des Projekts Gameshift NRW. Gameshift NRW ist Teil unserer Responsible Gaming Strategie von Westlotto, nämlich da, wo wir von Gesetz wegen aufgefordert sind, was tut ihr eigentlich, um Kinder und Jugendliche vor Glücksspiel zu schützen. Nun ist Mediennutzung erstmal kein Glücksspiel, aber es gibt durchaus sowas wie glücksspielähnliche Elemente, mit denen in der Netzwelt eben Kinder und Jugendliche in Berührung kommen. Und da verstehen wir uns oder fühlen wir uns auch in einem Auftrag, mit einem Auftrag versehen, präventiv zu arbeiten. Erzähl doch mal ein bisschen was von diesem Projekt. Gameshift NRW ist ein Präventionsprojekt zum Aufbau von Medienkompetenz. Was umfasst das alles?
Ja, das ist, das umfasst natürlich sehr viel. Ich fange vielleicht an, dass so eine Kernaussage, die uns bewegt oder die uns wichtig ist. Wir sagen, Gameshift ist dafür da, dass du lernst, dass das Spiel nicht dich spielt. Und das ist etwas, bei dem wir merken nämlich, dass heutzutage Gaming sehr häufig Jugendliche in einen Bann zieht. Und das kennen wir ja eigentlich. Also ich bin selbst großer Gamer, bin damit groß geworden. Wir alle kennen vielleicht auch nochmal, so wie sich Gaming entwickelt hat. Es gibt aber eine Tendenz in den letzten Jahren, und die ist besorgniserregend gewesen, nämlich dass vor allem sogenannte Free-to-Play-Spiele, also Spiele, die kostenfrei zugänglich sind, andere Wege der Monetarisierung gefunden haben, und dann gab es Möglichkeiten, aber noch in dem Spiel was zu kaufen. Das ist ja auch erstmal per se gar nicht so verkehrt, dass auch andere, dass auch Kinder die Möglichkeit haben zu spielen und dabei zu sein. Nur diese glücksspielischen Elemente, die du gesprochen hast, die wurden immer komplexer und immer persuasiver, also haben immer mehr dazu geführt, dass Leute dann auch viel Geld ausgegeben haben oder sich da nicht mehr so bewusst waren, was da passiert. Bestes Beispiel, Lootboxen. Das ist etwas, was so, das sehr sinnbildlich macht, und wir kennen es alle von damals, eine Tüte mit Kicker-Sammelbildern aufzumachen, ist natürlich etwas, was uns immer Freude gemacht hat. Darum geht es ja auch. Es Spielen macht, bringt das ja Freude. Nur immer häufiger wird das irgendwie mit Mechaniken verbunden, die nicht so prickelnd sind. Und genau das nennt ihr Dark Patterns. Und da sind diese glücksspielähnlichen Elemente ein sehr gutes Beispiel für. Es gibt aber auch noch andere Dinge, die wir fokussieren, nämlich wenn wir auf Social Media schauen, wie es ist, uns den Sog nimmt, dass wir endlos scrollen, dass wir das Gefühl haben, dass wir etwas verpassen können, so ganz bekannt FOMO. Und das sind alles Elemente oder alles Dinge, die wir an die Zielgruppe bringen wollen, an die Jugendlichen erstmal, dass sie wissen, spielen kann diese Gefahren haben, aber auch, und das ist ganz wichtig, ein Teil von Gameshift, wir betrachten auch die Lehrkräfte, Eltern und Multiplikatoren, damit wir auch wirklich gewährleisten können, dass das im System verankert wird. Und dafür setzen wir Impulse.
Julian, du bist Gamer, hast du gesagt, und wir alle wissen, Spielen ist für die Entwicklung des Menschen ein nicht unwichtiger Faktor. Ihr seid mit dem Projekt jetzt keine Hardcore-Ablehner, also ihr führt keine Verbotsdiskussion. Ist das richtig?
Das ist absolut richtig. Wir wollen Brücken bauen. Wir wollen nämlich auch die Faszination von Gaming zeigen, weil das eine Lebenswelt der Jugendlichen ist. Es ist Möglichkeit zum Ausdruck. Es gibt wirklich tolle Spiele, in denen man gestalten kann. Und es gibt aber auch Spiele, die dafür sorgen, dass man vielleicht Stress abbauen kann oder man sich bewegen kann. Das sind alles nicht das Thema von uns, sondern es geht nur darum, dass wir die Fähigkeit dem Spieler geben wollen, selbst zu entscheiden, ist das jetzt okay? Und ich bin ja auch selber an dieser Stelle, dass ich weiß, ich habe auch schon mal 3 Euro vielleicht für etwas ausgegeben in einem kostenfreien Spiel. Aber das habe ich bewusst gemacht. Und dieses bewusste Genießen vielleicht mal sozusagen, das wollen wir zurück in die Hand geben der Jugendlichen, die sich vielleicht nicht so viele Gedanken dazu machen und auch vielleicht selbst merken, ich habe jetzt hier vielleicht zu lange gespielt oder vielleicht habe ich zu viel Geld ausgegeben, dass sie dann selbst lernen, das zu merken und Achtungszeichen zu setzen. Es geht nicht um das per se Verbot, weil Hobbys kosten Geld, also bei Fußballvereinen hat man auch viel Geld ausgegeben, ob man beim Gaming Geld ausgibt, das ist ja alles Teil des Lebens und das ist ja alles fein so. Es geht wirklich um diese Bewusstmachung von, wo wird aus Spiel ernst.
Wenn ich dich richtig verstehe, sagst du im Prinzip ja nichts anderes. Über solche Bildungsformate gibt man einen Teil von gesellschaftlicher Verantwortung oder übernimmt man einen Teil von gesellschaftlicher Verantwortung. Es geht auch um ethisches Handeln, ja vielleicht sogar um nachhaltige Lebensführung, Stichwort Geld ausgeben. Welche Rolle spielt denn das Thema Konsum bei Gaming, Social Media oder eben auch bei Glücksspiel ähnlichen Elementen?
Ja, das ist eine stark philosophische Frage, die du da im Raum gibst. Da nähere ich mich vorsichtig an. Wir haben ja viele Herausforderungen in unserer Gesellschaft sind, dass man ja auch manche Dinge schnell haben will, diese schnelle Befriedigung, etwas zu erreichen. Und wir kennen es ja, es ist sehr mühselig. Wir wünschen uns alle manchmal eine Abkürzung. Und Spielen ist hier erstmal auch als dieser Fluchtmöglichkeiten, das zu genießen. Und es gibt uns diese Freude. Und wenn du dieses Thema Konsum angesprochen hast, wir versuchen zum Beispiel mit den Jugendlichen auch über das Thema Dopamin und Glück zu sprechen. Also was gibt mir eigentlich Glück? Und das ist natürlich dann, für die einen ist es das Gaming. Wir wissen aber auch für die anderen, es ist Freunde treffen. Und da ist natürlich Social Media ganz wichtig. Oder es ist Shoppen. Und wir können ja niemandem hier moralisch vorgeben, wie man sein Glück findet. Es geht aber nicht nur um die Frage, wenn man einmal an so einer Glückssträhne ist, wie leicht wird mir das gemacht, das zu geben? Und wir wissen dann, dass es natürlich auch schnell in so Mechanismen kommen kann, wo wir sagen, ich möchte das nochmal haben. Und genau das muss man halt sich wirklich vorsichtig bewusst machen. Das trifft nicht nur auf Glücksspiel zu, das kann auch das Shoppen sein oder was anderes. Das ist dann, wie du angesprochen hast, eine sehr gesellschaftlich-moralische Frage, wie wir dazu stehen. Und ja, manchmal hilft ein bisschen Achtsamkeit im Konsum von solchen Gütern generell. Und das wollen wir natürlich dann auch gerne mit anstoßen. Aber da müssen wir uns alle auch selber an die eigene Nase fassen. Und ich sag mal, meine Medienzeit ist auch recht hoch.
Wir sprechen von einer Bildungskampagne, von einem Bildungsprojekt. Und im Prinzip macht ihr das, was wir als Glücksspielanbieter den Menschen mitgeben im Sinne von Aufklärung und von Information. Das macht ihr in einem erweiterten Kreis für die gesamte Szenerie von Medien und digitalem Umfeld für Kinder und Jugendliche. Ist das richtig? Kann man das so
das
sagen?
Richtig, ja.
Kann man so sagen.
Das kann man so sagen, ja.
Dann erklär doch nochmal auch den Zuhörern, welche sind die einzelnen Bausteine, die man für den Erfolg einer solchen Aufklärungskampagne, nenne ich es jetzt mal, braucht? Und wie lange, glaubt ihr, muss man das machen?
Wir haben uns sehr lange überlegt, wie wollen wir das Projekt aufziehen und wen wollen wir erreichen? Und wir haben natürlich gemerkt, es geht primär um die Jugendlichen. Und das ist so unser Hauptfokus. Die finden hauptsächlich in der Schule statt. Also deren primäre Arbeitszeit ist die Schule. Und deswegen war es erstmal ganz wichtig zu sagen, natürlich versuchen wir dann auch dort anzusetzen, dort was zu bewegen. Und wir reden auch viel von Wirkung. Das heißt, wir wollen auch Impulse setzen für die Lehrkräfte, das als Thema aufzugreifen, darüber reden zu können, Beziehungen aufzubauen zu den Jugendlichen. Ein Beispiel ist, dass wir sagen, hey, wenn ihr Charakterbeschreibungen macht in den Sprachen, warum denn nicht mal anstatt ein Buch über einen Spielcharakter sprechen? So könnt ihr diese Brücke bauen zu den Jugendlichen. Das sind Ideen und Impulse, die wir der Schule mitgeben. Und dann ist uns aufgefallen, ja, die Diskussion ist ja, wo findet das noch alles statt? Und dann haben wir gemerkt, zu Hause auch. Deswegen ist unsere Website auch so aufgebaut. Man kann dort zu Hause auswählen, Schule und Freizeit. Und da haben wir nicht gemerkt, das sind die Orte, da sind die Jugendlichen. Und dort wollen wir dann spezifische Angebote schaffen, damit auch wirklich unsere Message ankommt. Und das ist ja nämlich ganz wichtig, entweder über die Eltern, dass die Wege finden, mit ihren Jugendlichen darüber zu sprechen und ihren Kindern. Oder zum Beispiel, wir arbeiten mit einer Bibliothek zusammen, damit wir Freizeitangebote machen können, damit wir verschiedene Möglichkeiten haben, dass wir an die Jugendlichen herantreten können. Und gleichzeitig, damit wir auch nicht nur durch unsere Präsenz was machen können, haben wir natürlich unsere Website entwickelt, wo man auf uns viel Information bekommt, aber auch Material oder unser Game, das wir entwickelt haben. Wir haben extra ein Serious Game entwickelt, das ist wirklich cool, das heißt Loopmania, und das bringt genau auch nochmal die Ziele, die wir verfolgen wollen, auch die Möglichkeit, mit das selbst nochmal erfahrbar zu machen. Das heißt, wir haben versucht, sehr systemisch daran zu gehen und dafür zu sorgen, hey, hier ist etwas, das soll nicht nur eine Eintagsfliege sein, sondern wir wollen jetzt hier wirklich die nächsten Jahre, und du hast die Frage gestellt, die Mühlen des Bildungssystems arbeiten langsam. Da wollen wir jetzt vor allem auch nochmal auch mit den möglichen anderen Ebenen sprechen, zum Beispiel der Medienberatung oder auch der Lehramtsausbildung, wo wir dann auch diese Kurse setzen wollen, damit wir langfristig ein Shift bekommen, deswegen auch der Name vielleicht Game Shift, ein Shift auch, wie wir mit Gaming umgehen wollen und mit den Medien umgehen wollen.
Ich habe die Tage ein Gespräch gehabt mit politischen Entscheidungsträgern aus Berlin, und die haben zwei Stichworte da auch nochmal reingebracht, nämlich die Rolle der Wirtschaft bei der Frage oder die Rolle von Unternehmen bei der Frage von Medienkompetenz und den Begriff E-Sports. Fangen wir mit dem zweiten mal an. Ist E-Sport, das Thema E-Sport, für euch auch ein Thema? Stecken auch in E-Sports vielleicht Gefahren?
Also als Gamer bin ich da vielleicht ein bisschen eingefärbt, dass ich da weniger die Gefahren sehe, neben der Möglichkeit, dass man halt auch sehr viel Zeit investieren muss, so wie aber auch in jedem anderen Sport, dass man natürlich abwägen muss, wie viel investiere ich da rein. E-Sports, muss man ja tatsächlich sagen, ist ja, sag ich mal, die beste Form eigentlich aus diesem Medium Arbeit zu machen, und das hat ja so dann fast klassisch gar nicht mehr viel mit diesem Konsum zu tun, von dem wir gesprochen haben, weil E-Sports ist wahnsinnig viel Arbeit und Training an der Stelle. Es ist aber trotzdem spannend für uns, weil wir mit Eltern konfrontiert sind, und ich habe so eine Frage auch im Bekanntenkreis, eine Mutter, die sagt, mein Kind möchte E-Sportler werden. Was bedeutet das? Was mache ich damit? Und das ist ja eine spannende neue Veränderung, dass genau sowas dann auch Berufsperspektiven für Kinder wird, ähnlich wie Content Creator oder so. Und dann gerade das System damit nicht umgehen kann. Wie bereitet eine Schule auf eine Laufbahn E-Sportler oder Content Creator vor? Ja, sehr wahrscheinlich gar nicht. Und genau an diesen Punkten setzen wir dann auch an, dass wir auch Kooperationen eingehen, zum Beispiel mit E-Sports-Vereinen, und wollen da auch natürlich zeigen, dass das auch alles eine Option ist, da vor allem auch mit den Kindern ins Gespräch überzugehen und wieder das Thema Interesse zu haben für diese neue Lebenswelt. Das ist auch letztendlich so eine der Kernbotschaften, wie unsere Prävention funktioniert, dass wir vor allem versuchen zu zeigen, dass man über diese Themen auch diese Beziehung zu den Jugendlichen aufbauen kann und das Interesse auch schon sehr viele erreichen kann.
Julian, wie kommt ihr bei der Initiative an eure Zielgruppen? Also zum einen an die Jugendlichen, Schülerinnen und Schüler, und zum anderen aber eben auch an die eben beschriebenen sonstigen Zielgruppen, Eltern, Großeltern, aber auch das Stichwort Trainer, also Verein fiel gerade. Mhm. Habt ihr da eine besondere Vorgehensweise?
Ja, unsere Strategie ist gerade primär über die Schulen als eine Art Hub zu starten. Das heißt, wir werden regelmäßig von Schulen angeschrieben, die Interesse haben, mit uns zusammenzuarbeiten. Und wir starten dann mit denen ein Gespräch und dann geht es meistens um die Game Days, also was genau wir an Schule machen wollen. Da erreichen wir die Schüler an diesen zwei Tagen vor allem. An Tag 1 der Game Days machen wir eine Tiefenbohrung. Dort arbeiten wir mit den, meistens sind es Medienscouts oder eine Medien-AG, das heißt Jugendliche, die sich schon ein bisschen mit dem Thema auseinandersetzen und wir bilden die auch nochmal fort in diesem Bereich Gaming und worauf man achten muss. Und das machen wir einen ganz langen Tag mit denen. Und das hat auch schon wahnsinnige Geschichten hervorgebracht. Zum Beispiel ein Jugendlicher, der sich dann auch wirklich mal gehört gefühlt hat, der ist wirklich aufgegangen dabei und hat dann auch am Ende geschafft, dann sich häufiger auch dafür zu interessieren und hat sich dann auch fest für diese Mediengruppe entschieden. Und das war für uns voll der Erfolg, weil die Mutter kam dann, und so machen wir weiter, zu unserem Elternangebot. Und die hat dann sehr aufgelöst davon berichtet, dass sie sehr lange probiert hat, den Jungen wieder dafür zu motivieren, aber es wirklich diesen Ansatz brauchte. Das heißt, immer zurück zu der Frage, wir starten mit Schulen meistens und bieten von dort aus die Elternangebote an. Wir versuchen, das so eine Art, diesen systemischen Ansatz drumherum zu bauen. Manchmal zäunen wir das Pferd auch von hinten auf und machen erst die Elternangebote. Meistens sind dann unsere Partner Kommunen oder die Bibliothek in diesem Fall. Wir haben ein sehr aktives Team, die dort viel Netzwerk betreiben. Und dann sitzen dort zum Beispiel SozialarbeiterInnen oder andere Interessierte. Und so kommen wir wieder dann zu neuen Schulen. Das ist so gerade die Vorgehensweise, mit der wir mit der Zielgruppe arbeiten. Und darüber hinaus wollen wir das jetzt natürlich noch erweitern für Interessierte und hoffen dann natürlich auch bald für Zielgruppen wie Vereine auch ein solches Angebot zu machen, wo wir dann diese TrainerInnen ausbilden können.
Das heißt, theoretisch kann man bei euch anrufen oder auf die Website gehen und sagen, ich möchte gerne so eine Beratung haben, so eine Infostunde für mein Elterncafé oder für Ähnliches. Oder ich bin Trainer in einem Verein und ich möchte gerne mal wissen, wie gehe ich mit den Fragestellungen um, die die Jugendlichen täglich mit auf den Sportplatz bringen.
Ja, ziemlich genau so. Das ist eigentlich, wir heißen erstmal alle willkommen. Und das hat auch eigentlich gezeigt, dass wir in letzter Zeit so gearbeitet haben. Wir haben angefangen primär mit weiterführenden Schulen zu arbeiten und dort dann in dieser Hauptgruppe 8. Klasse, also Hardcore-Pubertät, weil dort ist natürlich dann das Thema Gaming super spannend, aber auch noch früh genug, um präventiv zu arbeiten. Und da gibt es natürlich Stimmen, die sagen, hey, eigentlich müsstet ihr viel früher arbeiten, ansetzen. Das hören wir zum Beispiel dann von Lehrkräften aus der Grundschule, die sagen, hey, hier ist das ja schon Thema. Das verstehen wir auch alles und wir versuchen da auch immer eine Lösung zu finden. Und ganz akut kam aber ganz häufig eine Anfrage von Förderschulen rein. Und ich bin morgen sogar dann jetzt in der Förderschule und wir haben extra ein Angebot für die zugeschnitten, weil da natürlich die Zielgruppe ganz prekär ist, wo man natürlich sagen muss, dass da Jugendliche sitzen in einer vulnerablen Gruppe, die wirklich darauf achten müssen, dass sie nicht in eine Situation kommen, dass sie nicht reflektieren können. Und da wollen wir unterstützen. Und deswegen ist das zum Beispiel auch dabei. Also ich kann hier auch alle Hörenden ermutigen, meldet euch bei uns. Wir sind immer zu allem bereit. Und ich habe auch ein tolles Team, die auch super viele Ideen haben. So kam es nämlich mal, dass wir jetzt auch ein Großelterncafé gemacht haben, weil natürlich es ja nicht bei Eltern aufhört mit Kindererziehung, Kinderbetreuung. Die sind ja auch gerne mal bei den Großeltern. Und da ist die Diskrepanz zwischen, was macht man am Handy eigentlich? Und ich habe ja kein Gefühl dafür, manchmal ja noch größer. Und da setzen wir Signale, dass das ja aber kein Grund sein muss, sich dafür nicht zu interessieren. Und das hat auch wirklich gut funktioniert.
Julian, du bist ein kundiger Kenner der Szene. Deswegen frage ich dich mal ganz offen, glaubst du, dass in der Ausbildung von Multiplikatoren, also von Lehrerinnen und Lehrern, von Menschen, die mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben, also auch im Sozialbereich, das Thema Medienkompetenz und natürlich auch Gefahren, die dort entstehen in der digitalen Welt, schon ausreichend berücksichtigt wird?
Ja, wir streiten jetzt über die Frage, was heißt hier ausreichend? Und ich finde...
Wir streiten gar nicht.
Ich streite mit den imaginären Menschen, deren Meinung ich kenne. Also Medienkompetenzen werden natürlich in Schulen besprochen. Die sind aber sehr on top. Wir haben kein Medienfach. Wir haben keine Prüfung in Fake News. Es hängt einfach zu sehr an der Bereitschaft und auch der Kompetenz einzelner Lehrkräfte, ob diese Fähigkeiten gelehrt werden oder nicht. Und es gibt auch sehr viele Lehrkräfte im System oder Multiplikatorinnen, die auch das bemängeln. Zum Beispiel die Seminarausbildung der Lehrkräfte. Da ist eine Person auf uns zugekommen und gesagt, hey, wir müssen da mehr machen. Und es liegt einfach auch daran, dass Technologie sich weiterentwickelt. Dieser Medienkompetenzrahmen in NRW und als kundiger Kenner weiß ich das auch von vielen anderen Bundesländern. Der wurde vor ein paar Jahren gemacht. Das ist vor Corona gewesen, als das mal in Stein gemeißelt worden ist. Und da muss man sagen, ja, das war gut, aber das ist ja kein Prozess, der dann einmal vorbei ist. Das ist ja kontinuierlich. Die digitale Welt verändert sich tagtäglich. Also die Zeiten, dass wir unser Word-Dokument speichern mussten und es nicht in die Cloud hochgeladen haben, sind auch vorbei. Aber genauso wird teilweise noch Datenverarbeitung gelehrt, dass man irgendwie immer auf die Diskette drücken muss. Und das ist ja veraltet. Und genau unser Thema, nämlich dieser sogenannten Dark Patterns, also Mechanismen, wie Medien gestaltet werden, das fehlt auch zum Beispiel komplett. Also das ist ein reiner blinder Fleck, wie eigentlich Software und die digitale Welt gestaltet ist. Und da muss man sagen, da ist Nachholbedarf. Und wir können jetzt erstmal auch überlegen, wie können wir das alles in schöne Konzepte gießen oder versuchen uns auch einfach mal mit der Materie Medien auseinanderzusetzen?
Julian, das Ganze kostet. Ich weiß das ja nun, weil mein Unternehmen, also die, für das ich arbeiten darf, nämlich Westlotto, finanziert euer Projekt, also eure Projektidee, die sich ja immer weiter ausdehnt auch, mit insgesamt ca. 6 Millionen Euro über die Laufzeit von 5 Jahren. Ist es für euch ein Problem, dass wir als Glücksspielanbieter quasi der Finanzier sind? Und merkt ihr, dass vielleicht in der Zielgruppe es diesbezüglich Vorbehalte gibt? Oder gibt es eine Offenheit zu sagen, gut, dass sich auch Unternehmen engagieren?
Ja, bei uns in einer sozialen Bubble, ja, in diesem NGO-Bereich, ist es natürlich immer eine Frage, woher unsere Gelder kommen und wie wir diese annehmen.
Deswegen gehen wir ja transparent damit um. Ne?
Genau, richtig. Und wir hatten diese Diskussion auch im Vorfeld und haben aber auch klar gesagt, natürlich gibt es ein paar Regeln, die wir beachten müssen. Also wir haben gesagt, es ist eine klare Trennung, dass wir hier sagen, unsere Arbeit ist unabhängig und dass es auch keine Logo von Westlotto in der Schule gibt. Das ist eine ganz strikte Trennung und ihr sprecht uns auch Gott sei Dank nicht in unsere inhaltliche Entwicklung rein. Wir sind wirklich autark. Wir sind aber auch transparent, zum Beispiel mit Schulen, weil wir verheimlichen das nicht und tatsächlich löst das selten Problem aus bis hin zu, wir hatten noch keine. Und gleichzeitig ist es auch dieses Pragmatische und auch dieses Verständnis von, ja, das klar, das ergibt natürlich auch Sinn, dass man sich auch so engagieren kann. Und am Ende muss man sagen, es ist ein System, was sich auch einfach grundsätzlich über Unterstützung freut. Das heißt, für unsere Arbeit hat sich das bisher nicht als Problem dargestellt, vor allem nicht mit der Zielgruppe. Wenn Lehrkräfte das erfahren, sind die freundlich interessiert. Aber wir bleiben auch nicht lange drin, weil so ist das. Eine Lehrkraft meinte mal so, ja, irgendwoher muss das Geld ja auch kommen.
Eine schöne pragmatische Einstellung. Du hast vorhin, und das würde ich zum Abschluss gerne nochmal bei dir ein bisschen vertiefen, gesagt, die Entwicklung geht ja weiter und sie ist sehr, sehr schnell. Ist die Entwicklung schneller als das, was man als Gesellschaft machen kann, also wo man mit Bildung entsprechend hinterherkommt? Und wie abhängig sind wir eigentlich bei der Entwicklung von digitalen Welten, von der Internationalität. Also ihr macht eine Bildungsinitiative, ein Bildungsprojekt in Nordrhein-Westfalen. Das hat mit uns zu tun, selbstverständlich. Das strahlt aber natürlich auch aus. Wir sind ja schon von zwei Bundesländern angefragt worden, die gesagt haben, oh, das ist total spannend, sehr interessant, müssten wir bei uns auch mal überlegen, sowas zu tun mit diesem ganzheitlichen Ansatz. Wie stark ist der internationale Einfluss auf Kinder und Jugendliche?
Das sind starke Fragen. Letztendlich machen wir ja viel dieses gesellschaftlichen Wandels alle in einzelnen Teilen aus. Es kam erst jetzt die Woche die Studie raus, dass die Nutzung der Eltern, wie häufig sie am Handy sind, auf die Erziehung stark Einfluss nimmt. Das heißt, wir können uns als allererstes, und das ist unser Einflussbereich, an die eigene Nase fassen. Nutze ich die Zeit mit meinen Kindern oder bin ich parallel am Handy? Jetzt ist es so, dass du gesagt hast, diese Geschwindigkeiten, diese digitalen Welten, das wäre ja genau das, was die Lehrkräfte, die diese Medienkompetenzen nicht unbedingt lernen wollen, sagen. Ja, das ist noch genau das, was wir den Ausgleich schaffen wollen. Und das verstehe ich auch. Ich finde es auch wichtig, dass wir lernen, rauszugehen, uns zu bewegen. Das ist gar nicht das Thema. Und genau das, was du sagst, in dieser internationalen Komponente, da geht es darum, wir müssen uns lernen zu wappnen und müssen lernen, damit umzugehen und zur Not auch zu wissen, wann ist genug. Und das ist zum Beispiel einfach die Frage, lernen wir rechtzeitig TikTok zu beenden? Das ist die meistgenutzte App und sie ist eine chinesische App und die bringen uns natürlich ganz viele Herausforderungen mit von Radikalisierung zum Beispiel. Das ist ein ganz großes Thema, dass solche Plattformen dann genutzt werden für demokratiefeindliche Inhalte. Und da haben wir gemerkt, einige sind schneller und besser da drin als andere und das zeigt sich dann auch in unserer Gesellschaft. Und da muss man natürlich sagen, wenn wir diese Sachen verschlafen, dann verschlafen wir uns auch auf diese Herausforderung, eine Antwort zu finden, die wieder zurückführt zu dem, was wir eigentlich, ja, wie wir eigentlich hier leben wollen. Und da gilt es wirklich darum, das auszuverhandeln und verteufeln und verbieten, wird es nie in irgendeiner Funktion bringen. Diesen Luxus können wir uns gar nicht leisten. Wir müssen uns auch irgendwo damit auseinandersetzen. Und das ist manchmal anstrengend, aber das ist ja genau das, was den Dialog eigentlich ausmacht.
Lieber Julian, die große moralische Zusammenfassung mit einem philosophischen Background obliegt eigentlich mir am Schluss. Jetzt hast du das wunderbar gemacht, da habe ich überhaupt nichts hinzuzufügen. Alles, was unsere Demokratie unterstützt und fördert, das ist extrem wichtig. Ich sage dir jetzt danke und gleich nochmal, aber ich muss natürlich nochmal abmoderieren, damit wir ein bisschen auch unsere Zuhörer mitnehmen, nochmal auf das Projekt Gameshift NRW hinweisen. Mein Gast heute war Julian Michels. Du bist kein reiner Gamer, sondern du betrachtest Gaming aus einer gesellschaftlichen und aus einer pädagogischen Perspektive. Und Julian Michel kann praxisnahe Einblicke in die Lebenswelt von Jugendlichen geben, wie wir jetzt in einer guten halben Stunde sehr intensiv gehört haben. Und ich habe auch mitgenommen, solche Begrifflichkeiten wie Sozialverhalten und Entwicklungsbeeinflussung spielen eine ganz große Rolle, sodass man diese Themen nicht mehr eindimensional, sondern mehr- oder vieldimensional denken muss. Ich glaube, das ist eine Zusammenfassung, der kannst du dich anschließen, oder?
Ja, danke. Es war mir eine Freude.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war die 34. Folge des Spielstudios, unserem Podcast von Westlotto und aus der Glücksspielbranche natürlich. Wie immer sind die Ideen und die Themen, die wir besprechen, zum Nachahmen geeignet. Wir als Unternehmen engagieren uns gesellschaftlich sehr stark. Das können andere natürlich auch tun. Und ein sehr schönes Beispiel heute hat mein Gast geliefert, Julian Michel, Leiter des Projektes Gameshift NRW. Ich sage dir nochmal jetzt vielen Dank und ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Die nächste Folge kommt dann am 17. Juli. Bis dahin haben Sie also ausreichend Zeit, sich ein Abonnement für diesen wunderbaren Podcast zu gönnen, zu holen, sodass Sie keine Folge mehr verpassen. Ich bedanke mich und sage Glück auf!